Abschiedsworte über das, was bleibt. Du kennst wahrscheinlich die Situation, dass du dich von jemandem verabschiedest, den du jetzt für eine längere Zeit nicht sehen wirst. Vielleicht guckt man sich in die Augen, die einen länger, die anderen etwas kürzer und drückt sich vielleicht oder reicht sich manchmal auch die Hand. Und manchmal schließt so wie automatisch aus beiden Mündern so ein "Mach's gut." Und manche Verabschiedungen sind dann vielleicht ein bisschen wort- und emotionsreicher, andere etwas skurriler. Ich war zum Beispiel letzte Woche auf einer Familienfreizeit von Karos Familie und da war ein Redner dabei, der uns jeden Morgen und Abend Ultra-Input gegeben hat. Und am Samstag war die Freizeit zu Ende und wir haben noch zusammen gefrühstückt. Und schon vor dem Frühstück stand das Auto des Redners nicht mehr auf dem Parkplatz, sondern direkt vor dem Gebäude des Speisesaals in Fahrtrichtung. Die Ansage war für mich relativ klar, die Zeichen stehen auf Abschied. Ich bin schon auf dem Sprung, so habe ich es verstanden. Andere verabschieden sich eigentlich gar nicht, weil sie diese Situation nicht haben können, nicht wissen, was man sagen soll, wie man reagiert, emotionsreich oder ganz kühl und gehen ihm einfach aus dem Weg. Wir nehmen heute die Worte von Paulus durch, die er zum Abschied gesprochen hat. Allerdings in einem Brief, dem Brief an die Galater. Und er hat ja einen Brief geschrieben an eine Gemeinde, die in der Gefahr steht, zu vergessen, was das Entscheidende in ihrem Glauben ist. Und wie immer weiß er nicht, ob er ihnen nochmal schreiben wird. Und deswegen versucht er nochmal ganz genau auf den Punkt zu kriegen, was ihm eigentlich wichtig ist. Und darüber zu schreiben, was bleibt, wenn er nicht bei ihnen weilt und wenn er ihn nicht gerade schreiben kann, was ihnen dann bleibt. Und in diesen letzten Sätzen, die wir heute durchgehen, fasst er seinen Brief nochmal in zwei Themen zusammen. In dem einen geht es um Säen und Ernten und in dem anderen geht es um den Boss-Modus, nämlich über wen oder was er stolz ist. Das Ganze fängt mit dem Säen und Ernten-Thema an und ich möchte euch einfach mal die Anfangsverse vorlesen und dann anfangen, anhand von diesem Thema da durchzugehen. Also Paulus spricht Galater 6 ab Vers 7. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er doch auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht die Vergänglichkeit ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Ich möchte mich auf das Bild konzentrieren, mit dem Paulus in dem Text anfängt. Es ist ein relativ simples Bild, das er öfter verwendet. Er sagt, was du säst, wirst du auch ernten. Ich bin ein Fan von lösungsorientierter Beratung. Lösungsorientierte Beratung denkt ein bisschen anders herum. Sie fängt hinten an und fragt, was soll denn am Schluss rauskommen? Das finde ich eigentlich ganz schlau. Also wenn man sich überlegt, was man erntet, also was man säen soll, dann fragt man sich erstmal, was will ich denn überhaupt ernten? Wenn ich Kirschen ernten will, dann sollte ich Kirschsamen säen. Und wenn ich Tomaten ernten will, sollte ich Tomatensamen säen. Das ist ein relativ leichtes Prinzip, das ihr versteht, oder? Ja, gut. Ich habe zumindest zwei Menschen dicken Sehnen. Die Frage ist dann eigentlich, was möchtest du ernten? Hier sitzen ein paar unterschiedliche Leute im Raum. Und ich glaube, manche von euch haben das relativ klar. Die wissen, was sie im Leben ernten wollen. Und andere wahrscheinlich nicht so ganz genau. Aber ob klar oder nicht, ich behaupte einfach mal, dass es für alle von uns eine Herausforderung ist, vor Augen zu halten, was wir ernten wollen im Leben, was bei rumkommen soll, weil der Alltagstrubel es irgendwie schnell verwischt und wegnimmt. Und deswegen frage ich dich einfach nochmal und möchte dir einen kurzen Moment Zeit geben, was möchtest du in deinem Leben ernten? Wenn es dir wie mir geht, dann denkst du möglicherweise an Unterschiedliches. Vielleicht an Freundschaften, die halten und verschiedene Lebenssituationen umfassen. Vielleicht an einen Job, in dem du dich am richtigen Platz fühlst. An ein Gehalt, das dir die schöne Altbauwohnung mit kleinem Gärtchen im Frankfurter Westen ermöglicht. Vielleicht auch an Aufmerksamkeit für dich und deine Talente. Paulus denkt an eine bestimmte Frucht, an eine bestimmte Art der Ernte. Er denkt an das ewige Leben. Und das ewige Leben, das klingt in manchen Ohren nach etwas Jenseitigem, also nach etwas, das man dann nach dem Tod ernten kann. Aber Paulus hatte anders drüber gedacht. Das ewige Leben ist für ihn ein Leben in der Verbindung mit Gott. Man könnte eigentlich sagen, ein Leben in der Verbindung mit dem ewigen Gott. Ein Leben, das hier und heute schon beginnt. Wer mit Gott verbunden ist, sagt er, ist irgendwie ein neuer Mensch. Es gibt nicht mehr nur noch diesen Mensch alleine, sondern es gibt ihn nur noch in Verbindung mit Gott. Und damit ist er eine ganz neue Kreatur. Gott selbst lebt in ihm. Das haben manche von euch schon relativ häufig gehört. Aber man muss es vielleicht auch noch mal langsam und zum Mitschreiben sagen. Gott selbst lebt in ihm. Gott. Das heißt, das Geheimnis dieser Welt, der Ursprung allen Lebens, das Schönste, Unfassbarste, Krasseste, was wir überhaupt nicht in Begriffen zusammenkriegen, Gott lebt in einem Menschen. Und selbst wenn dieser Mensch eines Tages so leiblich stirbt, wird er doch weiterleben, und zwar ganz real. Und diese Verbindung meint Paulus mit ewigem Leben, nie mehr getrennt von Gott sein. Er denkt an ein Leben, das von Gottes Präsenz, von der Präsenz des Ewigen durchdrungen ist. Das ist die Ernte, von der Paulus spricht. Ewiges Leben. Leben, das bleibt. Und dann sagt er, wer auf den Geist Gottes sät, und der Geist Gottes ist niemand anders als Gott selbst, Gottes Kraft, wie sie auf dieser Welt wirkt. Wo man ja nicht eine Person sieht, die hier irgendwie durch den Raum läuft, aber seine Präsenz irgendwie spürt. Und das ist Gottes Geist. Und er sagt, wer auf diesen Geist sät, der erntet ewiges Leben. Und dann macht er noch ein Gegenteil dazu auf und sagt, wer auf die selbstsüchtige Natur übersetzt, hier eine Bibelübersetzung, Neue Genfer Übersetzung heißt die, die selbstsüchtige Natur sät, da steht dieser Begriff Fleisch dahinter aus dem Lutherischen. Wer darauf sät, erntet Vergänglichkeit. Da ist nicht die Rede davon, was mit dem Menschen passieren wird nach dem Tod. Es ist einfach die Rede davon, der wird nicht bleiben, wer darauf sät. Denn er ist nicht mit dem Ewigen, mit Gott verbunden. Also könnte man jetzt fragen, was muss ich also säen, um dieses Leben, von dem er spricht, mit dem Ewigen zu ernten? Aber das ist bei genauerem Hinsehen gar nicht die Frage oder das Thema, das Paulus hier hat. Er fragt nicht, was sollen wir ernten? Ich lese nochmal vor. Er sagt, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Soweit klar. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht die Vergänglichkeit ernten. Wer dagegen auf dem Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Ihm geht es also darum, auf welchen Boden wir sehen. Und er macht das ein bisschen kryptisch und sagt, es gibt hier irgendwie den Boden des Geistes Gottes und es gibt den Boden unserer eigenen selbstsüchtigen Natur. Und es ist, glaube ich, relativ easy zu verstehen, dass wer Kirschen ernten möchte, die Samen nicht im Beton vergraben sollte. Der Boden ist wichtig dafür, dass Frucht hervorgebracht wird. Und ich glaube, es hilft, wenn wir uns einfach mal zwei Felder vor uns vorstellen. Eines ist das Feld für den Geist Gottes. Es ist ein riesiges Feld. Es ist so groß, dass wir seine Grenzen überhaupt nicht wahrnehmen können. Dass sie mit dem Horizont verschwimmen. Und das andere Feld, das steht für diese selbstsüchtige Natur. Dieses Feld ist eher überschaubar. Und seine Grenzen sind klar zu sehen, denn an den Grenzen liegt direkt das nächste kleinere Feld an. Also haben wir hier diese beiden Felder. Und wenn wir genauer hinsehen, merken wir, dass auf dem Feld vom Gottesgeist nicht nur einer steht, nicht nur du und vielleicht säst, sondern da stehen viele und säen. Das Feld des Geistes steht dafür, dass Gott selbst seine Welt zurückgewinnen, zurücklieben möchte. Und jeder, der mit ihm verbunden ist, sät auf dem gleichen Feld. Da ist nicht mehr nur noch ein Feld für jeden Einzelnen, sondern es ist dieses eine Feld von Gottes Geist, auf dem jeder, der mit Gott verbunden ist, sät. Jeder ist Teil dieses großen Projekts. Während auf diesen kleineren Feldern jeder einzeln steht und alleine versucht, das Leben auf die Reihe zu kriegen und sich selbst zu verwirklichen. Und auch hier auf diesem kleineren Feld wachsen Früchte. Da wachsen teilweise sehr, sehr schöne und ansehnliche Dinge, die beeindruckend sind. Aber irgendwann vergehen sie, sie bleiben nicht. Und Paulus sagt, wenn du ewiges Leben, Leben in der Verbindung mit Gott selbst haben willst, dann sähe auf dieses Feld des Geistes Gottes, auf dieses riesige Feld. Und ich habe mir gedacht, immer noch kryptischer Gedanke. Wie macht man das denn praktisch? Du kannst ja nicht irgendwie hier zum nächsten Bauern in Karlbach laufen und dem ein bisschen was ins Feld sehen. Also kannst du probieren, aber ich weiß nicht, ob das das gleiche Feld ist, von dem wir reden. Ist ja alles metaphorisch. Also, wie macht man das praktisch? Wie geht das, auf dem Boden des Geistes zu säen? Da sagt der Paulus manchmal ziemlich viel dazu, aber er sagt es nicht so explizit. Und deswegen habe ich das für mich mal heruntergebrochen. Und möchte ich einfach mal fragen, was du in deiner Hand hast. Nicht jetzt, sondern auch metaphorisch gesehen. Was hast du in deiner Hand? Welche Samen hast du in deiner Hand? Das heißt, welche Talente hast du in deiner Hand? Welche Erfahrungen hast du in deiner Hand? Welche Dinge hast du in deiner Hand? Welche Beziehungen? Was hast du in deiner Hand? Bist du bereit, das, was du in deiner Hand hast, auf Gottes Acker zu sehen? Auf den Acker des Geistes Gottes? Oder möchtest du es lieber auf deinen kleinen für dich alleine sehen? Säen ist was ziemlich Aktives. Paulus sagt hier, das Einzige, was wir tun sollen, ist eigentlich säen. Für die Frucht können wir nichts tun. Wir müssen praktisch säen. Und für mich ist praktisch säen, fängt es damit an, dass ich meine Hand, in der ich eben diese verschiedenen Dinge festhalte, aufmache und die Dinge erstmal auf Gottes Acker drauflege, ohne sie vielleicht direkt einzupflanzen, sie erstmal draufschmeiße. Und das ist für mich ganz praktisch, dass ich Gott Danke sage für all das, was in meiner Hand ist. Weil all das, was da drin liegt, habe ich von ihm bekommen. Egal, ob ich es mir erarbeitet habe oder nicht, alles habe ich im Endeffekt von ihm geschenkt bekommen. Und deswegen heißt für mich auf Gottes Acker sehen erstmal Danke sagen. Jeden Tag neu Danke sagen. Gott, für alles. Alles kommt von dir. Er pfeift sogar. Und der zweite Schritt ist für mich zu fragen, Gott, wofür darf ich das, was ich in meiner Hand habe, in deinem Projekt einsetzen? Wofür? Du hast es mir alles gegeben, wofür darf ich es auf deinem Acker einsetzen? Ich möchte auf den großen Acker. Und dann gehört für mich praktisch dazu, auch zu schweigen. Also es ist eine Art, wie ich bete, dass ich anfange zu überlegen, wofür bin ich dankbar, es Gott hinzuhalten, wie auf seinen Acker zu schmeißen und dann zu schweigen und zu fragen, Gott, was darf ich damit tun? Und dann kommt oft erstmal nichts in meinem Kopf. Und dann gehe ich in den Tag hinein. Und dann passieren manchmal Dinge, Situationen, wo ich merke, hier darf ich jetzt ein bisschen was von meinem Geld abgeben, jemandem helfen, Hilfe von jemand anders in Anspruch nehmen, wie auch immer. Aber ich verknüpfe das mit dem Schweigen, das ich vor Gott habe, dass ich da was drin erkenne, als ob er es mir in dem Moment sagen würde. Ich glaube, mit Gott in Verbindung zu leben, auf seinen Acker zu sehen, heißt, ihm jeden Tag neu Vorschussvertrauen zu geben, aber praktisch. Also praktisch, indem ich ihm Danke sage, indem ich ihn frage, indem ich schweige. Vertrauen, dass sein Boden wirklich auch Frucht hervorbringt, dass meine Samen da nicht irgendwie im Boden verschüttet werden und nie wieder gesehen werden. Und das weiß ich im Vorhinein nicht. Das heißt, für mich praktisch alles, was ich ernten will, mir fallen Freundschaften ein. Mir fällt Musik ein. Ich würde auch gerne noch ein paar Reisen machen. Und ich würde auch gerne irgendwie einen Beitrag dazu leisten, dass diese Stadt für ein paar Menschen ein besserer Ort wird. All das, was ich dafür habe, das will ich auf Gottes Acker schmeißen. Und ich glaube, alles, was auf Gottes Acker liegt und da hineinfällt, das bleibt. Das ist nicht verloren. Und dann schiebt Paulus hinterher. Und wenn wir die Ernte nicht in der Fülle einfahren, so wie wir es uns wünschen, wenn wir Gottes Präsenz nicht sofort spüren, wenn wir ihm die Samen abgegeben haben, wenn es nicht so läuft, wie wir es uns gewünscht haben, dann bleib dran, dann sei geduldig, dann bleib am guten Werk dran, sagt er da. Also, ich lese euch nochmal. Lasst uns nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Ermutigt uns, dran zu bleiben, das immer wieder zu machen, auch wenn die Erfolge nicht gleich so krass sind, wie wir sie gerne hätten. Und das ist was mich persönlich getroffen hat, weil ich in der letzten Zeit mich manchmal ein bisschen mutlos gefühlt habe und gedacht habe, Gott, ich habe mich schon jetzt so viel hier zum Beispiel in der Nachbarschaft, in Beziehungen investiert und irgendwie kommt nichts zurück. So. Ich würde gern aufgeben. Ich habe jetzt keine Lust mehr, ich mache was anderes. Ich suche mir ein anderes Projekt. Oder ich habe das Gefühl, manche Predigten, da passiert einfach nichts, Gott. Ich habe keine Lust mehr. Das sind Gedanken, die mir durch den Kopf gehen. Und wo ich mich so ermutigt gefühlt habe, weiterzumachen, auch wenn ich nicht gleich Frucht davon sehe und Gott zu vertrauen, dass er die Frucht auf seinem Acker hervorbringen wird, so wie er es will. Weil es sein Acker ist und sein Projekt. Damit kommen wir aber gleichzeitig zur zweiten Frage, zu seinem zweiten Punkt. Nämlich, man könnte jetzt einfach fragen, spiele ich persönlich denn überhaupt keine Rolle mehr? Geht es nur um Gott? Geht es nur um seinen Acker? Geht es nur um seinen Ertrag? Und was ich dazu leiste, ist völlig egal? Der zweite Punkt geht über das Stolzsein, über das Bosssein, wie der Chris es wunderbar vorgemacht hat. Und ich möchte jetzt eigens für den Chris von Paulus vorlesen. Nein, Spaß. Auch für euch und für mich. Einer der besten, einer meiner Lieblingsverse in der Bibel ist nämlich ein Vers aus dem Kuriositätenkabinett, der erste. Schreibt Paulus: Seht ihr, mit was für großen Buchstaben ich den Brief jetzt eigenhändig zu Ende schreibe? Versteht kein Mensch, was er damit sagen möchte. Das ist ein Vers. Die einen denken darüber nach, dass er möglicherweise ein Augenleiden gehabt hat. Und das steht in Galater 6, Vers 11. Und dieser Brief wurde sehr wahrscheinlich von einem Schreiber für Paulus selbst, also Paulus hat ihn wahrscheinlich diktiert. Und er schreibt jetzt dieses Ende des Briefs. Und entweder er hat eben ein Augenleiden und kann deswegen nicht ganz klein schreiben. Oder er möchte damit sagen, was ich euch jetzt sage, ist besonders wichtig, deswegen schreibe ich mit großen Buchstaben. Aber man weiß es nicht ganz so genau. Ist auf jeden Fall ultra cooler Vers. Also, nachdem er mit, das müsst ihr euch jetzt alles in großen Buchstaben vorstellen, was jetzt kommt. Jene Leute, die versuchen, euch zur Beschneidung zu zwingen, tun das, um sich mit Hilfe dieser rein äußerlichen Sache Anerkennung zu verschaffen. Und eigentlich wollen sie damit nur der Verfolgung ausweichen, die mit der Botschaft vom Kreuz Christi verbunden ist. Es geht diesen Beschnittenen ja auch gar nicht darum, das Gesetz zu befolgen. In Wirklichkeit fordern sie euch nur deshalb zur Beschneidung auf, weil sie dann voll Stolz darauf verweisen können, dass ihr euch dieser äußerlichen Zeremonie unterzogen habt. Kurz zu diesem Abschnitt. Der ganzen Brief überwarnt Paulus vor Leuten, die die Christen in Galatien überreden wollen, dass sie sich beschneiden lassen sollen. Und hier legt Paulus ihre Motive offen und sagt: Diese Leute, die das von euch fordern, denen geht es gar nicht um euch, sondern ihnen geht es darum, dass sie selbst gut dastehen. Dass sie selbst Leute für ihren Verein sozusagen rekrutieren können. Dass sie selbst euch etwas aufzwingen können, was zeigt, dass ihre Lehre die richtige ist und wo sie sich dann feiern lassen können. Und ganz nebenbei gesagt, manchmal habe ich bei Christen auch den Eindruck, dass solche Motive eine Rolle spielen. Da wird unter Pastoren gefragt, na, wie viele Leute haben sich unter dir schon bekehrt? Wie viele Leute hast du schon zu Gott geführt? Und dann wird aufgezählt. Oder auch nicht. Paulus sagt dazu direkt danach: Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein, als auf das Kreuz von Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn ist die Welt für mich gekreuzigt. Und durch ihn bin ich für die Welt gekreuzigt. Worauf es nämlich ankommt, ist weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein. Entscheidend ist nur eins, ein neues Geschöpf sein. Allen, die sich an diesen Grundsatz halten, schenke Gott seinen Frieden und sein Erbarmen. Sie sind das wahre Israel Gottes. Dazu passt eine ziemlich krasse Geschichte, die ich gelesen habe. Die Geschichte von einem Mann, der einer der bestausgebildetsten im ganzen Land damals war. Von einem Mann, der zu den religiösen Führungspersönlichkeiten im Land gehörte. Und dieser Mann sah eine neue religiöse Gruppierung aufwachsen. Und er spürte, dass diese Gruppierung das ganze Land auf den Kopf stellen kann. Also übernahm er Verantwortung und fing an, die Drecksarbeit zu machen. Für sein Land. Für seinen Gott. Für seinen Glauben. Er fing an, die Andersgläubigen zu jagen. Er sperrte sie ein. Er ließ sie foltern. Er ließ sie umbringen. Die Andersgläubigen waren Christen. Und einmal ließ er einen von ihnen steinigen. Das hat er öfter gemacht. Aber dieser eine, wurde, bevor er im Steinhagel starb, rief der Gesteinigte: Herr Gott, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und unser Mann stand dabei, hat es gesehen und es ließ ihn kalt. Er machte weiter. Er war trotzdem völlig davon überzeugt, dass seine Lehre die richtige ist, dass er für sein Land, für seinen Gott kämpft. Diese Geschichte, die Geschichte von Paulus, die Geschichte von dem Typ, der den Brief geschrieben hat, ist ein Mann, der mit seinem Glauben eigentlich perfekt in den IS hineinpasst. Er müsste nur noch eben einen anderen religiösen Hintergrund haben. Aber seine Einstellung ist die, dass die Andersgläubigen sterben müssen, dass sie alles durcheinander bringen, dass sie gefährlich sind für das Reich Gottes und dass er ihnen ein Ende machen muss. Dieser Mann ist der Mann, der diesen Brief geschrieben hat. Und eines Tages ist er wieder unterwegs und jagt Christen. Und dann trifft es ihn wie ein Blitz. Und er hört eine Stimme aus dem Himmel. Und diese Stimme sagt: Warum verfolgst du mich? Hör auf damit. Diese Stimme ist die Stimme Jesu, der ihn fragt: Warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du meine Leute und damit auch mich? Und er sagt zu diesem Typ, der damals noch Saulus hieß: Hör auf damit. Kehr um. Kehr um und folge mir nach. Und stellt euch das mal vor, dass ein Typ vom IS, der hochrangig ist und viele Christen hat töten und foltern lassen, plötzlich umkehrt und Christ wird und Jesus nachfolgt und dann solche Worte schreibt, wie hier dieser Paulus. Was muss im Herzen von so einem Menschen passiert sein, dass er sich traut, zu anderen Leuten zu reden überhaupt? Also wenn man sich das mal vorstellt, eigentlich hätte man sagen müssen, dieser Paulus hätte für sein Leben lang schweigen müssen und Asche auf seinen Kopf legen. Ich weiß nicht, nach menschlichem Ermessen ist es unvorstellbar, wie er mit der Schuld, die auf seinen Schultern liegt, weitergehen kann. Und wenn man diese Hintergrundgeschichte kennt, dann versteht man auch, warum er sagt: Für mich jedoch ist es unmöglich, auf irgendetwas anderes stolz zu sein als auf das Kreuz von Jesus Christus. Dass Paulus Jesus kennen darf, dass er wissen darf, dass Jesus ihm vergibt und dass er wissen darf, dass Jesus auch Christen die Kraft geben wird, dass sie ihm vergeben, das ist Gnade in Reinform. Das ist ein Geschenk, wie man sich's kaum vorstellen kann. Und Paulus merkt, er kann überhaupt nichts dafür, dass Gott ihn zu sich gezogen hat. Er, Paulus, wollte nicht für seinen Glauben gefeiert werden. Und er wollte auch nicht darauf stolz sein. Dann gibt es aber heute eine Frömmigkeit, die gibt es schon, eigentlich schon immer, die aus den Worten von Paulus etwas macht, das dann so lautet: Du musst erst gebrochen werden. Du musst dich erst richtig schlecht und klein vor Gott fühlen, denn er allein, Gott, ist gut und du bist niemals gut. Denn Gott möchte nur durch gebrochene Persönlichkeiten, die ihren Stolz abgegeben haben, wirken. Alle anderen sind zu hochmütig. Das ist eine Frömmigkeit, die weit verbreitet ist und die was Wahres in sich hat, aber doch auch so was Falsches. Denn Paulus tickt anders. Nach all dem, was er getan hat, lebte er sein Leben mit Gott nicht aus einem schlechten Gewissen heraus, sondern aus Dankbarkeit. Er war nicht für immer klein gehalten und sein Leben lang depressiv, sondern er war Gott und den anderen Menschen dankbar und durfte innerlich wieder heil werden. Paulus versteht, Gott will seine Menschen nicht klein halten und immer zu brechen, sondern er möchte sie aufbauen und ihnen zeigen, wie heilsam eine Verbindung zu Gott, ihrem Schöpfer, ist. Gott hat ihm vergeben, komplett. Und ihm gezeigt, dass er ein neuer Mensch in der Verbindung mit ihm sein darf. Deswegen war Paulus überhaupt nicht stolz auf seinen Glauben und was er da geleistet hat. Doch er konnte gleichzeitig ein ganz ordentliches Selbstbewusstsein haben. Hat dann zum Beispiel mal an die Korinther geschrieben, als Frage, seid ihr nicht das Ergebnis meiner Arbeit für den Herrn? Guckt doch mal, ich habe ziemlich viel gemacht. Ihr als Gemeinde seid bei herausgekommen. An die Philipper schreibt er, macht's einfach so wie ich. Ich folge dem Herrn nach und läuft ganz gut. Könnt ihr euch bei mir praktisch anschauen. Macht mir einfach nach. In einem zweiten Brief an die Korinther schreibt er, ich muss mich vor euren Superaposteln nicht verstecken. Die hatten so ein paar Apostel, die sie besonders cool fanden. Und Paulus schreibt, vor euren Superaposteln muss ich mich nicht verstecken. Das kann ich auch. Paulus war nicht stolz darauf, dass er zu Gott gehören darf. War nicht stolz auf seine eigene Leistung. Aber trotzdem hat er ein ganz ordentliches Selbstbewusstsein. Er fasst dann zusammen, die Welt ist für mich gekreuzigt und ich für die Welt. Das heißt nicht, die Welt ist für mich gestorben, sie ist mir scheißegal, sondern er sieht die Welt und sich selbst durch die Brille des Kreuzes. Wie wenn er eine kreuzförmige Brille tragen würde. Durch die Brille des Kreuzes sieht er die ganze Welt und sich selbst. Er sieht auch der schlimmste Mensch. Ist Gott so viel wert, dass er für ihn stirbt? Auch der Allerschlimmste. Und Gott versöhnt sich mit ihm, obwohl er seinen Geschöpfen so viel Unheil angetan hat. Und deshalb darf Paulus sich auch mit sich selbst versöhnen. Und so sieht er nun die ganze Welt. Und deswegen muss er vor der restlichen Welt sich nichts mehr beweisen. Er muss auch den anderen nichts mehr beweisen. Paulus weiß, dass alles Gute von Gott kommt. Dass er alles von ihm bekommen hat. Und dass er alles Gottes Gnade zu verdanken hat. Und kann damit ein neuer, heiler Mensch werden. Und er weiß, dass Gottes Gnade bleibt. Und darin hat er dann auch ein Bewusstsein dafür, was er selbst geschafft hat. Ich möchte euch zum Abschluss kurz erzählen, was dieses vom Stolz-Thema mit mir persönlich macht, wie ich damit umgehe, wie ich damit kämpfe. Also ich habe schon früher immer in der Gemeinde schön Klavier gespielt und das fanden die Menschen auch immer ganz, ganz putzig und toll. Und haben mir das auch tüchtig jedes Mal gesagt. Und ich hatte eigentlich die meiste Zeit sehr große Probleme damit, das anzunehmen. Ich habe immer gesagt, danke. Weil ich es eigentlich nicht so gelernt habe, zumindest in diesem christlichen Kontext, dass man das wert achten darf oder kann, was man da einbringt. Heute ticke ich ein bisschen anders und freue mich, wenn Menschen meine Predigten hören und sie super finden. Wenn mir das jemand sagt, freue ich mich. Und ich merke, dass ich in mir auch den Drang verspüre, es Leuten zu beweisen, dass ich es drauf habe. So. Und ich habe mir ein schönes Bonmot ausgedacht. Der Franzose in mir. Achtung, jeder Teich hat seinen eigenen Hecht. Jeder Teich hat seinen Hecht. Versteht ihr? Teiche sind klein. Aber es gibt in jedem Teich einen coolen Hecht. Und auch im kleinen christlichen Business versuchen viele, der große Fisch zu sein. So. Also auch unter Pastoren ist es natürlich, versucht man, das sagt natürlich keiner so laut, aber es ist schon cool, wenn einen die Leute cool finden. Und auch im christlichen Sektor kann man eine Karriere hinlegen und der sein, der auf den großen Konferenzen spricht. Und ich glaube, dass die Menschen, die Gaben von Gott bekommen haben, wie es Paulus auch an anderer Stelle steht, in der Gefahr stehen, sich schnell über andere zu stellen. Und dass sie durch ihre Begabung, die Gott ihnen gibt, danach suchen, gefeiert zu werden. Und ich merke da in mir so einen Kampf von dem kleinen Marco und dem größeren Marco. Und ich habe für mich so festgelegt, dass ich mir eigentlich wünsche, dass die Menschen, die Zuhörer, Gott in Erinnerung behalten, wenn sie sich an meine Worte erinnern. Dass sie bei meiner Predigt nicht daran denken, was ich irgendwie Witziges oder Interessantes gesagt habe, sondern dass Gottes Liebe ihnen vor Augen gemalt wird. Das ist mein Anliegen, auf das ich mich immer wieder werfen will, zu sagen, Gott, ich will nicht, dass die Leute sich an mich erinnern, wenn du dabei verschwindest, sondern du sollst es sein. Aber gleichzeitig bin ich davon überzeugt, dass ich mich auch freuen darf, wenn mir was gelingt. Und ich bin mir sogar sicher, dass es wichtig ist, meine Stärken zu kennen und sie für andere einsetzen zu können, um eben auf diesem Acker Gottes, auf den ich sie werfen kann. Aber nicht eben, damit ich gefeiert werde und in Erinnerung behalten werde, sondern damit es Gott ist. Ich bin mit dem Thema noch nicht durch, aber ich wollte euch einfach mal erzählen, wie ich damit umgehe. Und können wir ja drüber reden. Aber ich will euch natürlich nicht die Abschlussworte von Paulus noch enthalten, denn die sind auch nochmal Kracher. Er sagt dann am Schluss, in Zukunft soll mir niemand mehr mit diesen Dingen zur Last fallen. So, also auf gut Deutsch, so, ich habe euch jetzt die Themen beschrieben, nervt mich nicht mehr damit. Denn die Narben, die ich an meinem Körper trage, zeigen, dass ich im Dienst von Jesus stehe und an seinem Leiden teilhabe. Da spricht so raus, dass immer wieder in Frage gestellt wurde, Paulus, bist du überhaupt ein echter Mann Gottes? Und er sagt, Alter, guck dir mal die Narben an, jetzt lass mich in Ruhe. Also mit der Frage. Wir können gerne über anderes reden, zum Beispiel über die Gnade, die er dann zum Ende sagt, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit jedem Einzelnen von euch. Amen. Das geht auch an uns. Die Gnade unseres Herrn sei mit jedem Einzelnen. Er hat hier übers Säen und Ernten gesprochen, über die zwei Äcker, auf denen wir sehen können, über die Frage, was möchten wir denn ernten? Und er hat davon geredet, dass Gottes Gnade bleibt, dass sie für ihn bleibt, dass er darauf stolz ist, dass er das in den Vordergrund rücken möchte und nicht irgendwelche anderen Leistungen. Aber dass er daraus auch zufrieden und dankbar leben kann. Und ich möchte diese beiden Themen einfach mitgeben und dir einen Moment Zeit geben, wo wir einfach still zusammen sind und du Gott einfach fragen kannst im Inneren, ob vielleicht eins dieser beiden Themen gerade auch ein Thema für dich ist, das bleibt für die nächste Woche, für die nächsten Wochen, das weiß ich, das bleibt und das Gott vielleicht mit dir bearbeiten möchte.